Kommen wir zu unserem ersten Hauptthema. Dana und ich haben uns mit im weitesten Sinne Anästhesie bei neurovaskulären Interventionen beschäftigt. Ein großes Thema, bei mir im Krankenhaus ein großes Thema. Und deswegen würde ich als allererstes mal anfangen, über die Indikation zu reden. Also wir reden ja hauptsächlich bei uns heißt es Thrombektomien, das heißt Entfernung von einem Thrombus beim Schlaganfall. Und wann ist es überhaupt indiziert, eine Thrombektomie noch durchzuführen? Und das ist erstmal 6 Stunden, also weniger als 6 Stunden nach Symptombeginn bei einem ischämischen Schlaganfall, bei einem zugänglichen Gefäß. Aber, jetzt werden ja viele von euch sagen, wieso, aber bei uns wird das doch viel länger gemacht und nicht nur 6 Stunden nach Symptombeginn. Bis zu 24 Stunden nach Symptombeginn, wenn wir im CT eine Penumbra nachweisen, also ein rettbares Areal, ein Areal, was irgendwie kollateralisiert ist. Wie machen wir das? Das ist heutzutage nämlich gar nicht mehr so aufwendig. Wir machen einen CT und geben Kontrastmittel und fahren über das Infarktareal immer wieder drüber und gucken, in welcher Geschwindigkeit das Kontrastmittel dort anflutet. Und dann geht es da um Milliliter pro 100 Gramm Hirngewebe pro Minute. Und am Ende können wir daran sehen, welches Areal ist noch minder versorgt, aber noch rettbar, und können damit sagen, okay, wir haben hier ein rettbares Areal, obwohl der Infarkt schon länger als 24 Stunden her ist oder bis zu 24 Stunden. Also bis zu 24 Stunden nach Symptombeginn kann eine Thrombektomie noch Sinn machen. Zusätzlich, nicht oder, sondern zusätzlich würde man in den ersten 4,5 Stunden nach Symptombeginn noch eine Lyse machen, also eine Kombinationstherapie machen. Dann gibt es noch so eine Sonderindikation, das ist alles, was die hintere Strombahn angeht, also ein vertebrobasilärer Gefäßverschluss, da ist die Wahl, wir machen es einfach immer und probieren es, oder die Patientin, der Patient wird sterben. Das heißt, da ist eine Rescue-Therapie, da wird es auf jeden Fall gemacht. Jetzt haben wir die medizinischen Indikationen, jetzt habe ich schon gesagt, bei einem zugänglichen Gefäß, welche Gefäße sind denn zugänglich? Da müssen wir über die mediale Strombahn, dann redet man von M, oder die posteriore Strombahn, da redet man von P. Bei der medialen Strombahn, das ist das häufigste. Man teilt diese Gefäße immer so ein, also wir haben die Media, die Arteria cerebri media, und die hat Abgänge. Und beim ersten Abgang heißt sie dann M1 und beim zweiten Abgang heißt sie M2, und so kann man die Abschnitte einteilen. Und heutzutage ist abseits von Studien also abseits von universitären Zentren, wo Studien gemacht werden, ist die technische Grenze irgendwo zwischen M3 und M4. Da macht das Gefäß so einen Knick, und um diesen Knick kommt man im Normalfall nicht rum. Beim Posterioren, die Gefäße sind kleiner, da ist die Grenze zwischen P1 und P2, also deutlich früher vom Abgang her, genau. Aber die posterioren Infarkte sind auch deutlich seltener als die Mediainfarkte. Alles, was ich hier jetzt geradezu sage, muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil diese Studienlage explodiert. Und es ist so ein bisschen wie bei Covid. Es gibt nichts, was unaktueller ist als die Leitlinie, weil jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine neue Studie rauskommt. Also zwischen 2001, 2002, wo das anfing, und heute, also 2001, 2002 wurden so 2 Studien pro Jahr zu dem Thema veröffentlicht, und heute sind es mehr als 300 Studien im Jahr. Nur um sich das einfach mal bewusst zu machen. Jetzt wollen wir aber nicht über Thrombektomien an sich reden, sondern wie machen wir am besten Narkose oder Sedierung bei Thrombektomien. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sagte jemand zu mir, am besten gar keine Narkose. Und da habe ich erst gelacht, weil ich dachte, ja, bei uns laufen alle Thrombektomien in Narkose. Und dann habe ich in die Studienlage geguckt und habe einen Haufen Studien gefunden, die zeigen, dass eine Thrombektomie unter Sedierung besser ist als eine Thrombektomie in Vollnarkose. Und dann war ich erstmal kurz baff und dachte, okay, machen wir bei uns alles falsch? Und dann guckt man diese Studien an und dann sieht man, das sind alles Studien, alles retrospektive Arbeiten, alles Arbeiten, wo keine anästhesiologischen Zielparameter definiert wurden. Also keine Blutdruckgrenzen, keine Temperaturgrenzen, keine CO2-Werte, keine Blutzuckerwerte. Und das liegt daran, dass diese Studien alle von Neurologen gemacht wurden oder Neurologinnen. Das soll dieses hochkomplexe Fach nicht abwerten. Mir wurde mal beigebracht, dass die Neurologie ist die Königin der Medizin. Aber es ist natürlich, Vollnarkose ist nicht gleich Vollnarkose. Und bei retrospektiven Arbeiten haben wir ein zweites Problem, weil die Patientinnen und Patienten, die hier Sedierung bekommen haben und die ein gutes Outcome hatten, die haben ja Sedierung bekommen, weil sie in dem Moment noch in der Lage waren, mit Sedierung thrombektomiert zu werden. Die Patientinnen und Patienten, die so schlecht sind, dass sie gar keine unter Sedierung diese Prozedur gar nicht mehr mitmachen, die fallen von vornherein aus der Studie raus. Das heißt, wir haben auch noch einen Selection Bias zusätzlich zu den anderen Sachen. Gott sei Dank, also das Ganze gipfelte in einer Meta-Analyse, die 2018, also gar nicht so alt, 6 Jahre alt, veröffentlicht wurde. Also wenn ihr mal irgendwo hört, man sollte Thrombektomien in Sedierung machen, dann basiert das meistens auf dieser Lancet-Meta-Analyse, die 2018 erschienen ist. Jetzt gibt es Gott sei Dank auch Anästhesistinnen und Anästhesisten, die Studien machen. Und ich will die 3 größten oder 3 wichtigsten dazu nennen. Das ist der Siesta-Trial, der Goliath-Trial und der Endstroke-Trial. Und plötzlich wurden anästhesiologische Zielparameter definiert. Und das Ganze gipfelte dann im Saga. Saga ist Siesta, Endstroke, Goliath Association, also die 3 Studien zusammen in einer Meta-Analyse. Und in dieser Meta-Analyse und in jeder der 3 einzelnen Studien hatten die Patientinnen und Patienten mit einer Vollnarkose ein besseres Überleben als die unter Sedierung. Und spannenderweise ist es nämlich so, dass 21 von über 200 Patientinnen und Patienten, die in der Meta-Analyse drin waren, umgeschwenkt werden muss zwischen Sedierung zur Vollnarkose. Andersrum gab es das natürlich nicht. Und davon verstarben 7. Und verstorben sind nur Leute aus der Sedierungsgruppe. Und alle an Hypoxie. Ja, das heißt, unter Vollnarkose keine Toten. Unter Sedierung zumindest das Risiko des Versterbens. Es gibt auch noch aktuellere Studien, die nicht in dieser im Saga-Trial drin sind. Ich verlinke euch die in den Shownotes. Auch die haben alle gezeigt oder auch diese zeigen, dass die Vollnarkose überlegen ist. Was sind denn die Vorteile der Vollnarkose? Wir haben den Aspirationsschutz, wir haben eine kontrollierte Oxygenierung, wir haben eine kontrollierte Ventilation, also Dekarboxylierung, und wir haben die Immobilisation. Und das ist tatsächlich, wenn ich mit unseren Neuroradiologen rede, auch einer der Hauptpunkte, dass die Patientinnen und Patienten völlig immobilisiert sind und sie mit ihren dünnen Kathetern im Kopf arbeiten können. Was sind die Nachteile? Wir haben den Zeitverlust und wir haben das Hypotonierisiko. Also wir haben keine Blutdruckstabilität. Und da muss man, glaube ich, auf einen ganz alten Satz, den ich schon in meiner Rettungsassistentenausbildung gelernt habe, Time is Brain. In so einem Thrombektomiefall müssen alle schnell sein, aber wir von der Anästhesie halt auch. Das ist ein Notfall und da geht's halt um Door-to-Needle-Time und da müssen wir uns beeilen. Zu allem, was ich jetzt an Daten vorstelle, wie wir denn am Ende Narkose machen, möchte ich schon mal ankündigen, dass eine große deutsche Studie gerade am Laufen ist, nämlich der Arctic One Trial oder Arctic E, bin ich gar nicht sicher, könnte beides sein. Aus München koordiniert, mehrere Zentren haben bis Dezember 23 Patientinnen und Patienten aufgenommen. Es geht um Anästhesie bei der Thrombektomie. Follow-up geht bis quasi jetzt. Und dann haben wir hoffentlich nächstes Jahr irgendwann die Daten, die könnten nochmal mehr Evidenz auf die Art, wie wir Anästhesie machen, werfen. Kommen wir zu den Zielparametern, über die ich schon viel gesprochen habe. Der Blutdruck. Wir müssen Blutdruckabfälle vermeiden. Und das müssen wir in der Anästhesie generell, und darin sind wir geübt, aber das Fenster wird, wenn da sowieso schon Hirnareal unterversorgt ist, sehr, sehr eng. Wir müssen nämlich Blutdruckabfälle von größer 10% vermeiden. Jetzt, wenn man bedenkt, dass diese Patientinnen und Patienten oft hypertensiv sind, also ist nicht ungewöhnlich, dass die da mit einem 170er Druck kommen, dann müssen wir einen Abfall auf unter 150 vermeiden. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir in der Routine machen. Und da müssen wir viel, viel besser werden. Blutdrücke nach oben können wir erstmal tolerieren, außer bei Lysetherapie, da müssen wir Blutdrücke nach oben von größer 185 vermeiden, um das Blutungsrisiko bei Lysetherapie zu reduzieren. Also Blutdruckabfälle größer 10% vermeiden. Das heißt, wir müssen ja auf jeden Fall Vasopressoren mit dazu nehmen. Welche Vasopressoren nehmen wir da? Ich finde das ganz spannend. Also die meisten Studien gehen schon zu Adrenol, also Norepinephrin. Das ist auch das, was ich immer machen würde. Eine spannende Erkenntnis war, als ich das hier ausgearbeitet habe, dass es auch Studien zu Dubutamin gibt. Könnt ihr euch vorstellen, warum sie Dubutamin probiert haben?
Spannend.
Also Inotropie, aber ich nicht so richtig in dem Zusammenhang.
Ja, deren Gedanke war, finde ich erstmal ganz spannend, dass Norepinephrin ja eine Vasokonstriktion macht und wir dadurch im schlimmsten Fall die Ischämie verschlimmern. Und das macht Dubutamin halt nicht. Es gibt dazu Daten, überzeugend fand ich sie jetzt nicht. Es gibt auch noch Studien zu Ephedrin, finde ich vom Wirkprofil her nicht überzeugend, ist aber natürlich in den USA der Push-Dose-Presser, der so verwendet wird. Ich glaube, ich würde, und so machen wir es auch bei uns im Haus, pauschal das Adrenol nehmen und gleich als Perfusor mitlaufen lassen. Genau. Wie messen wir Blutdruck? Auch noch eine interessante Frage. Und da würde ich dazu plädieren, weil dazu kann ich leider keine Daten präsentieren. Time is brain. Also, wenn der Neuroradiologe am Tisch steht und quasi funktionsbereit ist, wenn wir dazukommen oder wenn wir fertig sind mit unserer Anästhesie-Vorbereitung. Dann machen wir es bei uns so, dass wir mit einer zweiminütigen oder sogar kontinuierlichen Blutdruckmessung, also unsere Manschette kann man so einstellen bei den Philips-Monitoren, dass sie quasi, wenn sie den Blutdruck gemessen hat, direkt wieder aufpumpt, den Patienten mit Adrenolperfusor einleiten und ab dem Moment, ähnlich zur Notsektion, wenn der Tubo steckt, die Punktion freigeben und der Interventionalist gibt uns dann von der Schleuse den Seitenarm und darüber haben wir dann eine arterielle Blutdruckmessung. Einfach nur, weil wir nicht die Zeit verlieren wollen, bis wir selbst eine Arterie gelegt haben. Wenn wir wissen, dass unser Neuroradiologe länger braucht, weil er noch von zu Hause kommt, weil er noch woanders beschäftigt ist, dann würde ich zugunsten der Blutdruckstabilität für die arterielle Messung plädieren. Also dann sollten wir die Arterie auch als Wacharterie anlegen tatsächlich. So,
ich finde halt, das Problem mit diesem Schleusending ist ja, dass du manchmal Lücken drin hast. Also je nachdem, was der Neuroradiologe da gerade mit seinem Draht macht, hast du halt keine gute Blutdruckmessung und du hast halt zur Einleitung keine Arterie und vor allem auch zur Ausleitung keine mehr.
Zur Ausleitung bei den instabilen...
Was jetzt nicht heißen soll.
Zur Ausleitung bei den instabilen lassen wir die Schleuse liegen für Intensivstationen.
Ah, okay.
Also.
Das ist schlau. Nee, ja, guter Punkt. Also ich meine, das soll überhaupt nicht heißen, in meinem alten Haus haben wir das genauso gemacht, wie du sagst. Und ich finde, das ist auch vertretbar. Außer der Patient ist halt vorher schon so hämodynamisch instabil, dass man halt sagt, hey, ich brauche doch eine Arterie zum Einleiten. Weil es ist natürlich nicht nur Time is Brain, sondern es ist halt auch Blutdruck is Brain.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann ja auch keine Daten zu präsentieren, das ist unser pragmatischer Ansatz, weil so eine arterielle Punktion, wenn es blöd läuft und bei so Gefäßpatienten ja auch mal schwierig sein kann, auch mit Ultraschall.
Da wäre vielleicht auch die Möglichkeit, diese Fingercuff-Messungen zu nehmen, die ja auch eine kontinuierliche Pulsdruckkurve sozusagen anzeigen. Das ist aber natürlich noch ein System, was ziemlich teuer ist und wo halt auch die einzelnen Fingercuffs, die müssen ja dann, ich glaube nicht, dass die wiederverwendet werden können aktuell, das, was da halt einfach noch nicht so vorgehalten wird. Aber gerade für so einen Fall wäre das natürlich optimal.
Ja, absolut.
Die Bedingungen in der Neurorad, bei uns zumindest eine Arterie zu legen, sind nicht immer so gut. Du kannst den Tisch irgendwie nicht so richtig gut anmodellieren, hast dann den Arm, der so nach innen verknickt ist und dann kriegst du das nicht so richtig schön hin. Und das wäre vielleicht eine Alternative für irgendwann mal, wenn das ein bisschen günstiger ist. Ich weiß nicht.
Absolut. Also wenn man da alternative Techniken hat, ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Stehen bei uns nicht zur Verfügung, muss man ehrlich sagen. Also, ja. Und am Ende ist es eine Abwägungssache von Patient zu Patient oder Patientin zu Patientin, wie Paula das sagt. Ja, so viel zum Blutdruck. Also engmaschig messen, so engmaschig, wie es irgendwie geht. Und auf jeden Fall mit Vasopressor, wahrscheinlich am ehesten Adrenol und Blutdruckabfälle über 10%, und das ist nicht viel, vermeiden. Kommen wir zum zweiten Zielparameter, das CO2. Und das finde ich ganz spannend. Da gibt es ja zu intrakraniellen Sachen immer schöne Theorien. Also erstmal, um es nochmal zu sagen, 1 mm Hg PCO2 ändert den zerebralen Blutfluss um 1 bis 2 Milliliter pro Minute pro 100 Gramm Hirngewebe. Also mit der Ventilation können wir den zerebralen Blutfluss beeinflussen. Soweit so richtig. Daraus haben sich zwei Ideen entwickelt. Einmal der Steele-Effekt, also Clown. Wir machen eine Hypoventilation. Dadurch werden die zerebralen Gefäße weit. Und durch die weiten zerebralen Gefäße bekommt das Infarktareal mehr Blut und wird besser versorgt. Es gibt aber auch Untersuchungen, die den gegenteiligen Effekt, nämlich den Robin Hood Effekt, irgendwie auch stehlen, aber ein bisschen anders den Robin Hood Effekt propagieren, nämlich wir hyperventilieren, machen also das CO2 runter, dadurch haben wir eine globale Vasokonstriktion im Gehirn, außer im Infarktareal, weil dort die Vasokonstriktion gestört ist, und dadurch nehmen wir es von den Reichen und geben es dem Armen, nämlich den Infarktareal, und haben dort einen verbesserten Blutfluss. Die Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Robin Hood und Steele-Effekt, in mehreren Studien untersucht, könnt ihr gleich wieder vergessen, bringt nichts. Beides. Wir müssen eine Normoventilation machen, wir brauchen Normocapnie, wie wir das vielleicht in unserem Klima auch brauchen. Ja, also Normo. Was ist mit Sauerstoff? Das ist ja ein spannendes Feld, weil ich das in meiner Rettungsassistentenausbildung auch so ganz anders gelernt habe. Bei uns hat in den Fallbeispielen jeder Herzinfarkt, aber auch jeder Schlaganfallpatient 10 bis 15 Liter Sauerstoff auf die Nase bekommen. Immer in der Theorie Blut maximal anreichern, damit das bisschen Infarktareal noch versorgt wird. Da gibt es mehrere Arbeiten, die dagegen sprechen. Das wissen wir mittlerweile auch aus den Leitlinien zum Schlaganfall. Zum einen führt viel Sauerstoff zu der Bildung von Sauerstoffradikalen, führt zu größeren Nekrosezonen. Zum anderen führt viel Sauerstoff tatsächlich zu einer zerebralen Vasokonstriktion. Wie auch, nicht annähernd so ausgeprägt wie durch das CO, aber sie ist da, und damit verschlechtern wir den Blutfluss. Also auch hier Normokapnie empfohlen, werden Sauerstoffsättigungen peripher gemessen von 92-94%. Natürlich, wenn wir jemanden bei 30% Sauerstoff in Vollnarkose haben und der ist trotzdem noch bei 100% Sauerstoffsättigung, dann senke ich das auch nicht weiter ab. Aber wir sollten BGAs machen, wir haben ja eine Arterie, und wir sollten zusehen, dass die normokapnisch sind und nicht ein PO2 von 200, 400, was weiß ich, habe. Ja, ist dann am Ende doch schädlich. Ja, Sugar, also was ist mit dem Zucker? Auch hier gibt es tatsächlich Arbeiten dazu, und auch das ist so, wie wir das von den sonstigen OPs kennen, Normoglykämie. Bei Normoglykämie möchte ich aber explizit darauf hinweisen, dass auch Hyperglykämien vermieden werden sollten, und Hyperglykämie fängt ab 180 an. Das heißt, wir sollten einen Blutzucker über 180 Milligramm Deziliter, also über 10 Millimol pro Liter, den sollten wir senken. Und ich glaube, das passiert anästhesiologisch viel zu selten, dass wir drangehen und Hyperglykämien intraoperativ oder interventionell senken. Und das ist ganz klar empfohlen, die sollten Normoglykämen gefahren werden. Ja, und dass wir natürlich eine Hypoglykämie ausgleichen. Ich hoffe, das ist jedem klar, dass das wichtig ist. Ja. Und dann noch das Temperaturmanagement. Dazu gibt es Daten sowohl zu den Thrombektomien als aber auch zu Strokes und zu Schädel-Hirntraum. Und alle zeigen, dass besonders Fieber schädlich ist. Also Fiebervermeidung, wo wir ja sonst eher mittlerweile dabei sind, Fieber zuzulassen, sollte bei zerebralen Prozessen in Großstudie gemacht werden. In der größten Stroke-Studie zu dem Thema wird empfohlen, eine Temperatur von größer 37,8 zu vermeiden. Ja, so viel zu den Zielwerten. Also im Endeffekt Normo, Normo, Normo und kein starker Blutdruckabfall. Dann haben wir Anästhesistinnen und Anästhesisten ja immer das hehre Ziel oder die Vorstellung der Neuroprotektion. Also wir wollen durch unsere Medikamente das Organ schützen, ob das das Herzgewebe oder das Hirngewebe ist. In diesem Fall ist das Hirngewebe. Und ich kann euch sagen, es ist kompliziert. Also egal, ob ihr Propofol nehmt, ob ihr Sevo nehmt, ob ihr Ketamin nehmt, Fentanyl, Remi, könnt ihr alles machen. Ist alles kein Unterschied. Nehmt das, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man braucht für diese Thrombektomie nicht viel Opiat. Das ist ein reiner Erfahrungswert. Die haben keine Schmerzen. Man braucht Opiat zur Induktion. Und danach muss man nur noch Narkose aufrechterhalten für die Immobilisation. Die müssen auch nicht besonders tief schlafen. Es gibt auch keine Daten, die belegen, dass irgendwie eine tiefe Narkose zum besseren Outcome führt, muss man sagen. Es gibt noch so ein paar andere Studien, die gemacht wurden. Magnesium wurde geguckt, ob Magnesiumgabe ein besseres Outcome führt. Klappt nicht. Prednisolon wurde untersucht. Klappt auch nicht. Das heißt, Organprotektion klappt nicht so richtig gut. Zumindest nicht durch unsere anästhesiologischen Medikamente. Wir müssen hauptsächlich schnell sein und die Zielparameter im Rahmen halten. Ja, und wo extubieren wir die Patientinnen und Patienten? Das ist schwierig. Auch die profitieren von einer frühen Extubation. Ein kleines Aber möchte ich hinterher schieben. Zumindest unsere Anlagen, unsere beiden, sind wirklich ungeeignet, um Patienten zu extubieren. Wir können den Oberkörper nicht hoch machen. Die sind sehr flach liegend. Es ist diese Röntgenröhre da drüber, sodass wir auch nicht vernünftig da dran kommen. Wenn man das macht, dann sage ich bei uns zumindest, dass man sie vorher ins Bett umlagert, also schlafend ins Bett und in dem Bett sitzend extubieren. Und dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass diese Patienten einfach ein längeres Aufwachverhalten haben durch die Beschädigung. Und jetzt kommt so ein bisschen drauf an, unter wie viel Druck man selbst steht. Wenn man selbst sagt, ich habe die Zeit, das auszusitzen, dann profitiert diejenige sicherlich davon, wenn man sich diese Zeit nimmt. Wahrscheinlich gibt es keine bessere Betreuung zur Extubation als eine Anästhesieschwester und oder ein Anästhesiepfleger und ein Anästhesistin, Anästhesist. Aber wenn da Zeitdruck da ist, dann würde ich sagen, gebt die doch besser auf Intensivstation, wenn die Zeit hier besser da ist zur Extubation. Besonders, wenn man auch noch im Hinterkopf hat, dass die Stroke-Patientinnen und Patienten nicht nüchtern sind oder wahrscheinlich nicht nüchtern sind und gegebenenfalls auch noch einen gestörten Schluckakt haben. Also früh extubieren, aber nicht wachprügeln. Und nur, um sie dann früh zu extubieren. Ja, das wäre meine Zusammenfassung zu
den Thrombektomien.
Ja, Anästhesie bei Thrombektomien.
Und jetzt denkt man vielleicht, ich betreue doch auch manchmal PatientInnen in der Neuroradiologie, die keinen ischämischen Schlaganfall haben. Und dafür möchte ich mit einem Fallbericht von dem Kollegen Saka aus Indien starten. Und zwar mit einem 64 Jahre alten Mann, der ein Aneurysma im Bereich der Bifurkation der Arteria cerebri media hatte und ein Coiling als Therapie dann festgelegt wurde. Und das ist jetzt nicht besonders, aber die KollegInnen beschreiben ihr Vorgehen, da der Patient keine Allgemeinanästhesie bekommen hat. Zur Vorgeschichte, der hatte eine Schlaganfallsymptomatik und hatte auch schon eine SAB und da war ein insgesamt 9x7 mm großes Aneurysma an dieser Bifurkation und aufgrund der hohen erneuten Ruptur- und Blutungsgefahr, weil der auch antikoaguliert und Thrombozytenaggregationshemmung eingenommen hat, wurde der Patient dann für ein Coiling nach 3 Monaten aufgeklärt und stellte sich dann in einem neurologisch unauffälligen Zustand vor, zum elektiven Coiling sozusagen. Und normalerweise machen die KollegInnen die Interventionen in Allgemeinanästhesie, das sagte der Kollege Sicker auch. Allerdings wurde sich in diesem speziellen Fall dagegen entschieden, und zwar aufgrund seines kardiovaskulären Risikoprofils. Der hatte einen Zustand nach ACB-OP, hatte einen Diabetes mellitus Typ 2, eine Hypertonie, eine chronische Nierenerkrankung und Zustand nach diesem kardioembolischen Schlaganfall auch während der ACB schon und hatte insgesamt noch eine EF von 25%. Und die Kolleginnen haben dann zur Sedierung Dexmedetomidin in einer Dosierung von 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute und titriert Fentanyl als Bolus gegeben. Das waren insgesamt 80 Mikrogramm. Und die Dauer des Eingriffs betrug insgesamt 2 Stunden. Der Patient war zu Beginn der Prozedur insgesamt komplett wach und unauffällig neurologisch, GCS von 15. Und er konnte den Anweisungen ganz normal Folge leisten, was letztendlich auch in diesem Falle sehr, sehr gut funktioniert hat. Deswegen wusste der auch, dass er sich grundsätzlich nicht bewegen darf und konnte das alles so gut mitmachen. Und ich habe da einfach mitgenommen, neurologisch zuvor unauffälliger Mensch kann durchaus von einer Sedierung statt einer Vollnarkose profitieren. Und die KollegInnen verwenden in diesem Fall eben Dexmedetomidin und Fentanyl. Wobei ich die 80 Mikrogramm als relativ niedrige Dosierung sehe, so für mich irgendwie, weil das so anästhesiologisch, da fangen wir meistens ja mit 0,05 schon mal eben an. Also und insgesamt über diese 2-Stunden-Dauer 80, naja. Okay, grundsätzlich habe ich dann noch ein bisschen die restlichen wichtigen anästhesiologischen Dinge für ein Aneurysma und vor allen Dingen auch bei Blutungspatienten versucht herauszuarbeiten. Und man kann im Endeffekt eigentlich dasselbe sagen, was Torben auch gesagt hat. Es unterscheidet sich nichts von Pro und Contra im Vergleich zu deiner Aufstellung. Aber durch den zuvor auch schon geschilderten Fall kann man sehen, dass auch selbst bei einer Aneurysma-Blutung, und das haben auch einige von den VorautorInnen von der Literatur sozusagen beschrieben, dass man auch da eine Sedierung machen kann. Allerdings, und das wird bei allen Literaturangaben, die ich jetzt gesehen habe, gesagt, dass bei Hand- und Hessgraden 4 und 5 eine Sedierung eigentlich nicht mehr möglich ist. Das heißt, bei großen Blutungen und vor allen Dingen bei neurologisch auffälligen PatientInnen ist das prinzipiell schon nicht mehr möglich. Und das haben 2013 Kahn et al. Schon einmal festgestellt in einer Studie und eine weitere Analyse von 2024 von Bocanigra und Becerra, das ist ein Doppelname et al., konnten dann auch in einem systematischen Review nochmal zeigen, dass es grundsätzlich vor allem bei niedrigen Hand- und Hessgraden möglich ist, die Sedierung zu machen, aber eben bei den höheren nicht mehr. Die bemängeln aber trotzdem auch nochmal die Datenlage zu dem Thema. Es bleibt also speziellen PatientInnengruppen vorbehalten. Aktuell ist in Deutschland bei der AWMS eine S2E-Leitlinie mit dem Titel S2E-Leitlinie zu unrupturierten intrakraniellen Aneurysmen angemeldet, die im November 2024 erscheinen soll und die wir vielleicht dann auch nochmal besprechen können. Und was ich mir als Anästhesistin davon erhoffe, ist, dass gegebenenfalls auch nochmal Fragen zur Form der Anästhesie und Blutdruckeinstellung inter- und postinterventionen geklärt werden und eben auch zur anästhesiologischen Form. Was ich aber generell gefunden habe, ist eine Veröffentlichung aus dem BJA, also dem British Journal of Anesthesia. Und hier findet sich eine gute Zusammenfassung für neuroradiologische Interventionen in einer Publikation aus dem Jahr 2015. Auch da wäre natürlich ein Update ganz wünschenswert. Ich möchte euch trotzdem auch für die Aneurysma-Versorgung da nochmal die relevanten Infos nicht vorenthalten. Die beschreiben auch nochmal die Vorteile der Allgemeinanästhesie bezüglich ATM, Blutdruckeinstellung, Ventilation und vor allen Dingen dem ICP, den wir steuern können. Und gehen dann aber auch nochmal auf andere Aspekte ein, die wir vielleicht auch noch kurz besprechen können. Und zwar bei der Gabe von Thrombozytenaggregationshemmern, was gar nicht so selten ist bei solchen Aneurysmata. Kurz vor dem Eingriff kann auch eine Magensonde erwogen werden. Und kleine Story dazu, ich musste schon mal kurz vor einer Narkoseeinleitung einen Patienten noch 7 Tabletten von einem Medikament schlucken lassen, was natürlich irgendwie für mich im Sinne der Nüchternheit, und der lag dann halt auch schon flach und der hat dann irgendwie im flachen Liegen diese Tabletten schlucken müssen und das Wasser dazu. Also ich fand das ganze Setting nicht so optimal, sagen wir es so, und schaute dann irgendwie so, ja, okay, eine Tablette geht, aber 7, damit hatte ich nicht gerechnet. Und wenn man dieses Prozedere vielleicht insofern dann verbessern kann, als dass die Tabletten dann via Magensonde nach der Narkoseeinleitung direkt verabreicht werden können, dann können wir ja vielleicht auch schon wieder einen großen Teil an Sicherheit gewinnen. Grundsätzlich muss man bei den ganzen Interventionen auch beachten, dass eine Flüssigkeitsgabe, also eine Volumenzufuhr mittels Flüssigkeitsflasch, was auch NaCl sein kann, bis zu mehreren Litern passieren kann. Und wenn das eben sehr lange Eingriffe sind, dann kann eben auch mal eine Elektrolytverschiebung erfolgen. Und das muss man eben mit bedenken. Das heißt, man sollte vielleicht auch, gerade wenn man dann eine Arterie eben sowieso schon hat, eine Blutgasanalyse machen, um die auch zu detektieren. Weil so ein sukzessiver Anstieg des Natriums sollte halt genauestens beobachtet werden und eine Hypernatriämie im Zweifel natürlich auch behandelt werden. Ich habe eine Patientin dazu auch mitbehandelt, bei der genau das passiert ist. Die hat eine Hypernatriämie im Verlauf entwickelt. Und der Kollege hat sich dann erstmal dazu entschieden, noch zusätzlich Volumen zu geben, was ja eigentlich eine adäquate Therapie für die Hypernatriämie ist, und zwar ein Volumen, was weniger Natrium enthält. Ein Problem ist aber, dass wir dabei dann eine hypervoläme Hypernatriämie haben und wir dann eigentlich eher darauf umschwenken müssen, 5%ige Glucose zum Beispiel zu geben und das überschüssige Volumen durch ein Schleifendiuretikum auszuscheiden oder die Patientin natürlich ausscheiden zu lassen. Wir scheiden das ja nicht selber aus. Genau, muss man natürlich aber immer wieder individuell entscheiden, welche Form der Elektrolytverschiebung vorliegt. Also da die Ermutigung auch, ja, kontinuierliche Blutgasanalysen zu machen. Was müssen wir noch beachten? Die Bildgebung funktioniert natürlich nur über die Gabe von Kontrastmitteln. Und gerade auch, wenn man diese Patienten hinterher auf der Intensivstation betreut, kann man auch mal, und dazu hatte euch Paula schon mal was erzählt, eine sogenannte kontrastmittelassoziierte Enzephalopathie sehen. Also auch da kann man nochmal drüber nachdenken, ob vielleicht ein verwirrter Zustand mitunter auch darauf begründet sein kann. Um thromboembolische Ereignisse zu minimieren, wird häufig ein zusätzlicher Bolus von Heparin gegeben, so 70 bis 100 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Und sofern möglich, kann das Ganze dann auch mittels ACT überwacht werden. Ziel-ACT sind ungefähr 2 bis 3 Minuten, sagt eben das BGA. Viele Patientinnen mit Aneurysmata sind schon mittels ASS und oder auch Clopidogrel vorbehandelt, damit sich durch die Verwirbelung nicht noch zusätzlich ein Clot bildet. Und Intrainterventionen, hatte ich ja auch eben schon angesprochen mit den Tabletten, wird dann auch manchmal noch die Gabe von ASS notwendig. Das kann man natürlich dann auch mittels Aspisol einfach IV geben. Bezüglich der Position von Patientinnen ist noch wichtig, dass der Tisch und auch die Röntgenröhre sich kontinuierlich bewegen können und deshalb vor allen Dingen Beatmungsschläuche, aber auch die Infusionsschläuche gut fixiert sind und sich dann dadurch auch nicht verheddern. Weil es ist halt irgendwie blöd, wenn man auf einmal dann irgendwo die ganze Zeit rein und raus gehen muss. Natürlich dann auch auf jeden Fall geschützt und geschürzt mit einer Röntgenschürze. Und das ist auch ein Punkt, der noch angesprochen wurde, und zwar, dass der Arbeitsplatz für die Anästhesie so sein sollte, dass man auch eine Remote-Anästhesie machen kann. Bedeutet, dass wir draußen sitzen und den Patienten, die Patientin von draußen mit beurteilen können, ohne die ganze Zeit der Strahlung ausgesetzt zu sein, weil es einfach für uns unnötig ist, direkt neben Menschen zu sitzen. Eine kleine Besonderheit bezüglich PatientInnen mit SAB habe ich noch mitgebracht, und zwar manchmal ist es notwendig, dass man ein bestimmtes Medikament verabreichen muss, und das ist Nimodipin. Nimodipin verwenden wir MedizinerInnen als Calcium-Antagonist, und manche kennen das vielleicht auch unter dem Handelsnamen Nimotop. Das ist ein Dihydropyridin, klar, bei den Calcium-Antagonisten, und das wirkt vorwiegend zerebrovaskulär und wird eben bei zerebralen Vasospasmen nach einer vorangegangenen SAB eingesetzt. Also vor allen Dingen auch zu einer prophylaktischen Gabe, dass sich keine Vasospasmen bilden und dadurch wieder Schlaganfallprobleme hervorrufen können. Und genau, weil die eben Ischämien hervorrufen können insgesamt. Und ausgelöst werden diese Vasospasmen unter anderem durch Serotonin und Abbauprodukte des Hämoglobins. Bei erhöhtem Hirndruck oder Hirnödem ist das Ganze aber kontraindiziert. Durch die Weitstellung der Gefäße würde der Hirndruck noch weiter ansteigen, und deswegen soll man das dabei nicht verwenden. Und Kave, und das ist ein Kave für uns AnästhesistInnen, Nimodipin macht wirklich eine ausgeprägte Blutdruckdepression, und PatientInnen benötigen oft ganz, ganz große Mengen an Katecholamingabe, um diese Vasodilatation auszugleichen. Und teilweise verwenden die NeuroradiologInnen auch schon Interventionen, also während der Intervention, Nimodipin lokal, was sich dann auch auf den Blutdruck negativ auswirken kann. Also auch da wieder Überwachung mittels arterieller Druckkurve ist in dem Fall in meinen Augen zumindest obligat. Und last but not least möchte ich noch auf den sogenannten Flow Diverter eingehen. Das ist im Endeffekt bei Therapien von einem Aneurysma auch manchmal eingesetzt. Und zwar ist das ein Stent, der letztendlich nichts anderes macht, als den Fluss verändern. Durch dieses spezielle Maschensystem, was dieser Stent vorweist, wird eine Änderung der hämodynamischen Verhältnisse im Aneurysma erwirkt, wodurch sich dann im Verlauf das Aneurysma verschließt. Und das Verfahren ist noch relativ neu und kann ganz gut bei breitbasigen und fusiformen und Riesenaneurysmata eingesetzt werden. Und dazu hat die Mayfield Klinik in den USA eine schöne Seite mit super Abbildungen, die wir auch noch in den Shownotes verlinken. Und wenn man sich das jetzt alles sozusagen noch zusätzlich zur Neuroradiologie gemerkt hat und mit bedenkt, haben wir, glaube ich, dieses Feld in einem schönen Außenbereich ganz gut abgedeckt, Torben. Was sagst du?
Ich glaube auch. Ich möchte noch mal zur Schlauchführung sagen, da ist es ja sicherlich sehr OP-Saal abhängig, wo man als Anästhesist steht oder als Anästhesie-Team. Wir stehen seitlich und führen die die mit langen Schläuchen quasi unter dem Bauchgurt des Patienten lang, die Schläuche, so dass wir sie nicht festkleben, sondern durch den Bauchgurt zusätzlich gesichert haben. Genau. Wenn man am Kopf steht, geht das natürlich nicht, dann muss man sie irgendwie anders fixieren. Ja, kommt sehr auf den.
Das finde ich tatsächlich einen der wichtigsten Punkte, weil die PatientInnen ja häufig auch recht gut eingepackt und abgedeckt sind und man da häufig nicht mehr so ganz gut drankommt. Und ich habe mich schon auch angewöhnt, bevor die abdecken, noch einmal mir wirklich gut nochmal einmal alles anzuschauen, dass auch zum Beispiel die EKG-Elektroden wirklich gut kleben, weil das ist sonst ein Riesengefummel, wenn man da unter dieses Tuch drunter krabbeln muss, was auch nicht unbedingt immer zur Freude der NeuroradiologInnen führt.
Da bin ich total bei Paula. Diese Non-Operating Room Anesthesia ist ja nochmal, also CRM-mäßig gesehen, nochmal wirklich, kenne deine Arbeitsumgebung. Wenn du jetzt im Zentral-OP bist und irgendwie OP 1 bis 12 so halbwegs gleich eingerichtet ist, egal, ob du jetzt in der Angio stehst oder wo auch immer, ist eigentlich immer scheiße. Und deswegen ist es, glaube ich, eine super Indikation, das alles nochmal zu prüfen, ob das jetzt eben über den Bauchgurt ist, dass du halt einfach deinen Standard kennst. Und je nachdem, wie das so läuft, dass da vielleicht auch Leute eingeteilt werden oder Leute auch vernünftig eingearbeitet werden. Weil so kleine Details, wie lege ich den Schlauch unterm oder überm Draht lang oder über oder unter dieser Schlaufe lang, im Zweifel entscheiden zwischen rausgerutscht oder nicht rausgerutscht. Und ich finde, gerade in diesen Nora-Bereichen ist es schon wichtig. Ist natürlich immer wichtig, aber dort noch mal einen Ticken wichtiger.
Super wichtig. Also gerade Einarbeitung, was du gesagt hast, finde ich extrem wichtig, vor allen Dingen, weil du auch nicht so schnell Hilfe hast. Und du musst halt wirklich jemanden anfordern, der irgendwo, also bei uns ist das relativ weit weg von anderen Orten, wo Hilfe sein könnte, gerade wenn man das irgendwie nachts macht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man zumindest das Equipment, was man da hat, kennt und dass dort zum Beispiel auch für mich persönlich ein Videolaryngoskop steht, weil ich da nicht irgendwie dann in die Bredouille kommen möchte, wenn ich das wirklich brauche.
Ja, sehr guter Punkt.
Wir intubieren tatsächlich standardmäßig mit Video.
Ich mach das auch so, ja.
Zum einen, weil es eine RSI ist, immer. Und zum anderen, weil dieser Tisch halt einfach so bescheiden ist.
Ja.
Auf dem die liegen.
Ja. Genau. Ja. Eine Sache, die Torben vorhin gesagt hat, würde ich gerne einfach nochmal kurz betonen, weil mir das aus eigener leidvoller Erfahrung sehr wichtig ist. Und das ist das mit dem Extubieren. Lasst euch da nicht unter Druck setzen von irgendwem. Und wenn das euer hausinterner Standard ist, dass diese PatientInnen da alle auf diesem Tisch extubiert werden, weil wir machen das halt so, dann lasst euch trotzdem nicht unter Druck setzen. Und wenn euer Bauchgefühl ist, dass das ein Patient oder eine Patientin ist, die ihr in diesem neurologischen Zustand so in einem normalen OP nicht extubieren würdet, dann überlegt euch wirklich gut, ob ihr auf diesem Tisch, der, wie Dana gerade gesagt hat, vielleicht auch noch ab vom Schuss ist, wo euch keiner helfen kommen kann, wenn das schief geht, wirklich extubieren wollt. Oder ob der vielleicht in einem kontrollierten Setting auf einer Intensivstation doch besser aufgehoben ist.
Absolut. Ich glaube sogar eher, dass man den Standard zumindest in den normalen Settings so wählen sollte. Wir planen erstmal den auf Intensivstation zu extubieren. Und wenn derjenige, der da unten ist, sagt, hier, das ist hier so unkompliziert, ich mache das hier kurz, dann freut man sich.
Ja,
nee, als andersrum.
Vielen Dank für dieses coole Thema. Das ist wirklich, glaube ich, auch eines der stiefmütterlicher behandelten Themen der Anästhesie, weil ja, man denkt so, ja, das ist Narkose machen wie überall sonst und über die großen Lungen- oder Bauch-OPs oder so macht man sich vorher viele Gedanken. Und dann steht man gerade als unerfahrene Anästhesistin plötzlich irgendwie in der Angio und denkt sich ja, oh nu, was mache ich jetzt hier?
Ja.
Ja. Das Passwort für diesen Beitrag lautet Normo.